Es ist Montag, der 10. Februar 2020. Der 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga liegt hinter uns und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Reingemacht, der Fußball-Podcast, fast live aus Hamburg. Mein Name ist Hobbs, ich bin der Moderator dieser kleinen, feinen Fußball-Podcast-Show und an meiner Seite sitzt heute niemand, dank Sabine, hat es Proxy nämlich nicht nach Hamburg geschafft, aber der ist mir jetzt zugeschaltet per Skype und deswegen sage ich schon mal, schönen guten Tag, Proxy.
Hallihallo. Wegen Sabine, das klingt wegen Sabine. So, als wäre ich hier fremdgegangen.
Wobei Sabine uns ja beide verlassen hat, muss man auch mal sagen, ne?
Ja, Gott sei Dank. Und sie hat ja auch nicht so viel Schaden angerichtet. So, ja. Wir sind immer noch verheiratet.
Ja, genau. Da kommt keine Sabine zwischen uns, auf gar keinen Fall.
Nein, nein, nein.
Geht es dir gut, Proxy?
Ja, ja, also Krankheit ist weg, jetzt ist der Sturm weg. Ich sehe wirklich dem Frühling entgegen und hoffe, dass wir bald wieder in unserem üblichen Rhythmus nebeneinander sitzen. Aber wir wollen die Community nicht enttäuschen, deswegen machen wir es heute auf diesem Wege.
Und wir kündigen noch etwas ganz anderes an, hat mit Fußball überhaupt nichts zu tun, aber sehr geil, muss ich sagen. Dazu aber am Ende des Podcasts mehr. Jetzt gucken wir erstmal auf die erste Fußball-Bundesliga, der 21. Spieltag. Liegt hinter uns und ist gestern am Sonntagabend beendet worden mit dem Spiel Bayern München gegen Leipzig. Und ich wundere mich, ehrlich gesagt, lieber Boxi, dass ich jetzt so öfter gehört und gelesen habe, naja, das ging ja mal so, ne? Für Erster gegen Zweiter hat man sich mehr erwartet. Ich muss sagen, ich fand, das war ein super Spiel, besonders von den Bayern in der ersten Halbzeit und dann von den Leipzigern, sag ich mal, zu Beginn der zweiten Halbzeit unglaublich spannend, mit Torraumszenen auf beiden Seiten, wo du sagst, das müssten eigentlich, das Ding hätte auch jetzt 2-2 oder 3-3 ausgehen können. Also ich wurde genau super unterhalten.
Ja, aber genau das ist es ja. Das ist aber nicht 2-2 oder 3-3 ausgegangen, sondern 0-0. Und gerade wenn du dieses Samstagsspiel Leverkusen-Dortmund hattest mit 7 Toren, ist das natürlich dagegen schwach. So, ne?
Also, ja, aber doch ist, nur von den Toren. Aber also, ich sag mal, von dem, was auf dem Platz passiert ist, ich habe jetzt gelesen, das war aber nur eine Headline, ich weiß jetzt gar nicht, war das bei Spiegel oder bei Kicker, dass sie auch mehrere Vieren oder Fünfen gegeben haben den Spielern. Ich bin da jetzt nicht auf den Bericht gegangen, aber ich so gedacht, also was ich da gesehen habe, ich fand, das war ein echt unterhaltsamer, sehr, sehr gutes Fußballspiel.
Ja, also die haben ja vom Prinzip schon mit offenem Visier agiert und wollten beide gewinnen, das sah man ihnen an. Natürlich musstest du auch ein bisschen auf den Gegner reagieren, aber beide sind zu guten Chancen gekommen und klar, es war schon ein bisschen Pech, dass nichts reingegangen ist.
Ja. Aber was für Chancen auch, ne? Einmal in der ersten Halbzeit der Lewandowski, so nach der 30., wo ich gedacht habe, wie, der ist nicht drin. Hä? Das geht doch gar nicht, oder? Der da irgendwie noch weggefischt worden ist. Und dann natürlich das Ding, Werner, wo du denkst, nein, das kann jetzt nicht, weil das kann nicht sein, dass der Ball daneben geht.
Da denkst du, der hatte schon bei Bayern unterschrieben, ne? Sonst hätte er es nicht gemacht. So. Ja.
Ne? Und dann, wer war das? Goretzka, irgendwie 10 Minuten vor Schluss, alleine vor dem Leipziger Keeper. Und wie schnell kommt der runter? Der ist doch, wenn ich den Keeper mir angucke, der ist ja sicher schon Mitte 50, aber wie schnell der da runterkam auf dem Rasen, das war ja der Wahnsinn.
Der ist halt optisch nicht so ein Hingucker wie du.
Aber geil, nein, geiler.
Er hat es voll drauf.
Ja, total. Ich war begeistert, weil ich gebe zu, ich war ja nicht für Bayern. Ja. Und also ein Unentschieden ist doch auch für uns neutrale Fans sowieso ein fast bestmögliches Ergebnis gewesen.
Ja, also jetzt, wo Dortmund gepatzt hat und du nicht weißt, wie Gladbach gespielt hätte, um die Spannung in der Liga zu erhalten, war es natürlich wichtig, dass Bayern nicht gewinnt. Ne?
Genau.
So, ja, aber klar, ich sag mal, Dortmund hat jetzt schon 4 Punkte Rückstand. Gladbach könnte so wie Leipzig dastehen, dann wäre es natürlich wieder so ein Dreikampf. Man muss schon jetzt aufpassen. Also und gerade so große Gegner wie eben Leipzig, die müssen den Bayern schon noch ein paar Punkte abnehmen, damit dann nicht doch am Ende wieder das geschieht, was wir die letzten, sind das eigentlich 7 oder 8 Jahre schon?
Ich kann
das schon gar nicht.
Ich habe jetzt einen Berufskollegen jetzt getroffen, der ist zweifacher Vater und nicht von Zwillingen, aber noch von 2 kleinen Jungs. Wie alt die genau sind, weiß ich nicht. Aber der lebt in München und die spielen auch beim FC Bayern irgendwie in so einer Kinderliga und sind da natürlich München-Fans. Und der sagt, seine Jungs kennen gar keinen anderen Meister.
Ja.
Wo ich so denke, genau da ist doch das Problem. Genau da ist doch das Problem. Wie wollen die denn mal später erfolgreich im Beruf werden, wenn die dann nur irgendwie immer auf einer Wolke 7 schweben? Das geht auch nicht. Ja, das gehört zum Leben dazu, mal so ein paar Niederlagen einstecken.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber was man noch sagen muss, aus meiner Sicht zumindest bei Bayern gegen Leipzig, ich fand, das war gerade die erste halbe Stunde beeindruckend von Bayern München, wie energiereich die gespielt haben. Also wirklich ein Feuerwerk da abgezündet. Das war mega, fand ich. Ja. Und was man auch sagen muss, gerade für die, wir haben ja so 2, 3 Hörer, die vielleicht die Bayern nicht so sehr mögen. Elfmeter für Bayern. Und wenn es den Video Assistant Referee nicht geben würde, hätten die gewonnen gestern.
Ja.
Ja, und weil Lewandowski hat sich den Ball schon auf den Elfmeterpunkt gelegt. Der Gulaschi stand schon im Tor. Nur der Schiedsrichter stand dazwischen, hat nochmal abgewartet, was Bibi Steinhaus da sagt in Köln. Und die hat dann gesagt, abseits. Und das war, wir kritisieren ja auch so auf den Video Assistant Referee. Ich finde auch völlig zu Recht. Und mir wäre es lieber, die Bayern hätten gestern durch einen unberechtigten Elfmeter gewonnen, aber wir hätten den scheiß Video Assistant Referee nicht. Also ich mag den nicht. Aber gestern, das muss man mal sagen, nein, gestern war das eine perfekte Szene für den Video Assistant Referee, weil im Real Life sehr schwer zu sehen. Ja, sehr schwer zu sehen, kannst du keinen einen Vorwurf machen. Und dann in der Videowiederholung nicht nur diese 1-2 Zentimeter, wo man nachher auch sagt, naja, wann stoppen sie das Bild und wann kommt die kalibrierte Linie? So Millimeterentscheidung finde ich schwierig, sondern Lewandowski stand mit dem ganzen Bein, weißt du, so ein Schritt einfach auch im Abseits.
Ja, ja, genau.
Wo du sagst, das ist jetzt keine Zentimeterentscheidung, das ist klar. Ne? Ja. Und da muss man sagen, klar, wenn der Video Assistant Referee nur dann einschreiten würde, wenn es wirklich klar falsch ist, so wie man uns das ja versprochen hatte, dann finde ich den ja auch gut.
Ne? Ja, also klar, also er hat schon bestimmt einige Fehlentscheidungen gefunden. Ich finde halt auch, man müsste da, ja, gerade weil man es technisch kann, dann doch irgendwie überlegen, ob man nicht so eine Toleranzgrenze von 5 Zentimetern. Ja, ist so. Ja, weil irgendwo, ich weiß nicht, also ich glaube, für mich persönlich wird sich das besser anfühlen, dass du sagst, ja, okay.
Ja, aber also, dann ist ja bei 6 Zentimetern Schluss. Ja, dann hast du ja wieder, also du verschiebst es ja irgendwie.
Ich weiß. Und trotzdem, also diese Dinger, wo du dann auf dem Fernsehbild so 2 Striche siehst und kein Pixel auch auf deinem Super HD irgendwas da sehen kannst und sagst, ah ja, da ist der aber doch 1 Millimeter jetzt im Abseits. Es ist halt schwierig, ne?
So, finde ich auch. Und immer wieder die Frage, wann wird das Bild angehalten? Und bei diesen wirklichen Millimeterentscheidungen, da ist es ja auch 1/10 Sekunde, wo du das Bild nur stoppst, wo du sagst, ah, jetzt wird's klar abseits oder ist gar kein Abseits mehr. Es ist halt echt schwierig. Und das war eigentlich gestern, das ist so toll an dem Podcast heute. Mensch, wir loben die Bayern. Na, wir loben den Video Assistant Referee. Was ist los mit uns? Ja, Folge 240, das ist so ganz schön.
Nein, ja, warum? Mein Gott, also man kann ja jetzt die Bayern nicht nur verteufeln. Ne? Also Bayern zu Hause ist eine Macht und in solchen entscheidenden Spielen sind die auch top motiviert und eingestellt und versuchen natürlich deswegen die Dominanz in der ersten Halbzeit, das gleich von Anfang an zu regeln. Ne? Die nehmen den Schwung, die Euphorie des Publikums mit. Und ja, in den meisten Fällen gelingt es ihnen dann halt auch zuzuschlagen, den Gegner zu demütigen oder Furcht einzuflößen und dann bringen sie das über die Runden. Ja, und gestern hat es halt nicht geklappt. So, ja.
Genau, und deswegen ist das Ding unentschieden ausgegangen, genauso wie das Spiel Gladbach-Köln.
Nee,
das ist inhaltlich nicht ganz korrekt. Aber da hat
Sabine gewonnen.
Da gab es keinen Sieger, nur die Sabine hat gewonnen. Ja, genau. Entschuldigung. Ist aber natürlich ein echt spannendes Spiel, gerade für Gladbach. Ja. Und irgendwie habe ich jetzt gehört, ist irgendein Gladbach-Spieler gesperrt. Und jetzt wollen aber die Kölner, dass der gesperrt ist, wenn die gegen Gladbach spielen.
Nein, das stimmt.
Nee?
Nein.
Okay.
Die Kölner haben nur gesagt, die wollen ja natürlich so schnell wie möglich, wie heißt es, das Spiel nachholen.
Ja.
Und Köln und Gladbach spielen weder international, noch sind sie im DFB-Pokal. Also hätte man da viele Möglichkeiten.
Okay.
Und da hat Horst Held nur gesagt, bitte nicht hier während des Kölner Karnevals, also weil wohl der bestmögliche Zeitpunkt wäre jetzt irgendwie ein Aschermittwoch. So.
Ach so.
Und dann haben die gesagt, Mensch, meine Mannschaft säuft und deswegen können wir am nächsten Tag nicht spielen. Also, ja, so ein bisschen. Also, ne, da sind wahrscheinlich auch noch ein paar bessere Argumente drin, aber naja. Ja gut, es ist halt auch eine Sensation für sich. Das stand heute im Kicker auch drin. Das ist seit 8 Jahren das erste Mal wieder, dass ein Spiel abgesagt worden ist.
Ne? Nee, das hätte ich nicht gedacht.
Acht Jahre, ne?
Acht Jahre
ist echt okay.
Eine Ewigkeit. Ja, lange Zeit, ne? Ja. Stimmt. Okay, aber gut, das Spiel wird nachgeholt, das müssen wir dann schauen. Und du hast es eben schon angesprochen, am Samstagabend gab es dann das Topspiel der Woche. Das war aber auch für mich als neutraler Zuschauer ein totales Topspiel. Was für ein Topspiel. Geil. Leverkusen-Dortmund, mega Spiel, ging hin und her. Hat nicht Dortmund 3-2 geführt?
Ja.
Ja, und hat dann noch 4-3 verloren. Also mir geht's jetzt gar nicht um irgendwie, dass ich für Leverkusen oder für Dortmund war. Es war einfach für einen neutralen Zuschauer ein Fest. Und dieser Kopfball von Lars Bender war brutal.
Unglaublich. Ich muss leider beichten, dass ich davon nichts gesehen habe. Ja, ich war Samstag in Hannover bei meinen Eltern und hatte dann nur dran gedacht, die Sportschau aufzunehmen, so, und da ist ja das Abendspiel nicht drin. Und als ich dann irgendwie matt und ermüdet samstags die Sportschau guckte und auf die Uhr guckte, dachte ich mir, ach scheiße, jetzt hast du ja das Sportstudio nicht aufgenommen. Ja. Und dass das Spiel war, das, ja.
Hast du keinen DAZN-Account?
Nee, habe ich nicht.
Das wäre vielleicht ja mal eine Überlegung wert,
ja,
weil
ich hätte
da hättest du dann, ne?
Oder? Ja, ich hätte das auf Sky am nächsten Tag irgendwann auch noch mal wieder fischen können, aber naja.
So, ich huste hier die ganze Zeit vor mich hin, aber nicht, weil ich Husten habe, sondern einfach einen trockenen Hals. Aber neben mir steht schon ein Getränk und jetzt, wo du nicht da bist, oute ich mich jetzt mal. Es ist keine Fritz-Cola, dazu bin ich heute zu schwach, sondern es ist eine Vio-Schorle Johannisbeer. Die mache ich mir jetzt mal auf. Hast du noch ein schönes Getränk bei dir?
Ja, eine Flasche Wasser.
Ist klar. In so einer braunen Flasche ist wahrscheinlich.
Nein, heller Medium vom Grund auf frisch.
Wir werden älter, Boxi.
Ja.
Wir werden älter. Nein, so,
jetzt musst du dann mal von dem geilen Spiel berichten.
Ja, ich bin da ja nicht so der Experte. Ich hätte jetzt auch nicht mehr so alle Szenen drauf. Ich weiß nur, ich wollte eigentlich mich mit ein paar Freunden treffen, online zocken. Und da waren auch schon welche, haben schon losgelegt. Und ich sag, ich guck mal Leverkusen-Dortmund zumindest mal den Beginn. Und bin da wirklich ja bis zur letzten Minute geblieben, weil das war ein Megaspiel. Es ging hin und her, es war schnell. Haaland hat ja gar nicht getroffen, wobei Haaland auch 2, 3 richtig geile Chancen hatte. Super, einfach ein super Spiel, das für mich aus neutraler Sicht keinen Sieger verdient hat. Also da wäre jetzt ein 3-3 oder ein 4-4, wäre dann besser gewesen. Aber es ist klar, dass wenn du das Spiel aus der Dortmund-Brille betrachtest, wieder 4 Dinger kassiert, ne? Die haben einfach hinten zu viele Gegentreffer. München hat bisher 23, Leipzig 25, Gladbach 23, Leverkusen und Schalke 27 und Dortmund hat schon 32. Ne? Das ist einfach, das sind zu viele Gegentreffer.
Ja klar, ne? Und ich sag mal, nachdem es nach der Winterpause für Dortmund super losgegangen ist, gerade mit Haaland da alle 3 Spiele mit 5 Toren gewonnen, ne? Kam dann halt ja in der Woche die Riesenüberraschung, also jetzt die Bremer mögen mir nicht böse sein, aber ne, dass das die in ihrer Situation gegen eine euphorisierte Borussia...
Das war eine Riesenüberraschung.
War eine Riesenüberraschung, ja. Ne? Und irgendwo hätte ja jetzt von Dortmund die Trotzreaktion kommen müssen. Gut, sie waren, glaube ich, sogar zweimal in Führung. Aber ja, am Ende ist jetzt schon wieder eine Mini-Krise in Dortmund, weil sie zwei Spiele hintereinander verloren haben, die halt auch wichtig waren.
Naja, aber du sagst ja auch immer, ne, ein guter Sturm gewinnt ein Spiel, eine gute Abwehr, eine Meisterschaft. Und das ist einfach momentan zu anfällig. Zur ganzen Wahrheit, das muss man schnell dazu sagen, gehört auch, dass Stand jetzt Dortmund von allen 18 Bundesligisten die meisten Tore geschossen hat mit 59. Also vorne liefern sie und haben ja auch echt nochmal im Winter sich mega verstärkt. Aber hinten, ich weiß auch nicht. Also letztendlich sagt man ja, dass der schon vorne beim Sturm die Abwehrarbeit beginnt. Also ich bin da jetzt kein Insider und kein Experte, aber das ist klar, dass die Fans nervt, ne? Wenn es immer wieder klingelt da hinten.
Ja, naja, gerade wenn du dann nicht genug Tore vorne gemacht hast. Ne? Also natürlich ist das...
Und du hast schon drei auswärts gemacht, ich meine.
Ja, genau. Ja, aber ich meine, in den ersten beiden Spielen war es ja so. Ne? Da haben sie irgendwie 5-2 und 5-3 gewonnen, wo du gesagt hast, ja, geil, ne? Schön viele Tore und Ergebnis stimmt auch. Ja, aber wenn es dann nicht stimmt, dann klar, ne? Ich weiß es nicht. Also es gibt ja viele Diskussionen, ob Mats Hummels doch noch zu Yogi soll oder nicht. Ja, ihm das jetzt festzumachen, ist bestimmt auch unfair, wie du schon sagst. Man muss vorher anfangen zu verteidigen. Und wenn Dortmund hat anscheinend zu viele Leute, die nur offensiv denken. Ne? Weiß ich nicht. Naja.
Wir werden es verfolgen. Attraktiv, wie gesagt, wenn du nicht Dortmund-Fan bist, ne, attraktiv ist das zu 100%, ja. Sich die Spiele mit Dortmund sich anzugucken. Und ich hoffe natürlich auch, dass da ihr Fleiß belohnt wird und dass sie auch oben noch mal angreifen. Klar, Bayern ist jetzt schon 4 Punkte weg und Leipzig 3. Und vielleicht, falls Gladbach gegen Köln gewinnen sollte, dann wären die auch 3 Punkte weg. Aber das ist dann ja alles noch im engen Raum. Aber ja, sehr viele Niederlagen darfst du dir jetzt nicht mehr erlauben.
Nö, und sie spielen ja noch gegen all die. Also theoretisch kann man dann immer noch was machen. Ne? Aber ja, aber wehe, wenn nicht. Ne? Das sind natürlich dann klare 6-Punkte-Spiele. Wenn dann Bayern kommt und der Rückstand immer noch 4 Punkte sind, ja. Wenn sie dann verlieren, sind es 7 Punkte. Dann wird das kaum noch zu machen sein. Ne? Naja, also bleibt spannend. Müssen jetzt auch überlegen, wo sie ihren Fokus drauf legen. Champions League kommt ja jetzt auch bald. Ja, es kommen jetzt halt entscheidende Wochen.
Also ich könnte mir vorstellen, für die Geschäftsführung von Dortmund, die dürfen das höchstwahrscheinlich nicht laut ins Mikrofon sagen, aber Meisterschaft ist für die jetzt nicht ganz so wichtig. Bei den Qualitäten mit Leipzig, mit Gladbach, mit Schalke, mit Leverkusen, du musst gucken, dass du einen Champions-League-Platz behältst. Ne? Also jetzt sind sie aktuell Dritter und unter den ersten 4, möglichst unter den ersten 3 solltest du auch sein.
Ja, na klar.
Ich denke, das ist für dich das Wichtigste. Lass uns mal einen Blick werfen auf eine andere Mannschaft, der es nicht ganz so gut geht, aber du hast es gerade angesprochen, die aber einen Wahnsinnsfight geliefert haben im DFB-Pokal zu Hause gegen Dortmund. Werder Bremen haben ja erst in der gesamten Saison erst 4 Spiele gewonnen und haben jetzt da dieses Wahnsinnsspiel gegen Dortmund gehabt. Dann spielst du zu Hause gegen Union Berlin. Da denke ich, naja gut, das ist denen natürlich noch in den Knochen, dieses DFB-Pokalspiel. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass sie da alles in Grund und Boden rennen, aber das war wieder, empfand ich, eine relativ zahnlose Vorstellung und sie haben 0-2 verloren.
Ja, also klar, als Bremer, auch wenn es geil war, wird man natürlich sagen, ich möchte gern die Ergebnisse tauschen, weil ich sag mal, 3 Punkte gegen Union wären in ihrer Situation jetzt wichtiger gewesen als ordentlich Kohle vom DFB, weil sie im Pokal eine Runde weitergekommen sind. Ne? Ich sag mal, eigentlich muss man auch sagen, ja, wenn du gegen Dortmund gewinnen kannst, kannst du ja auch gegen jeden gewinnen und sollte die Gemüter beruhigen. Aber wenn du halt ein Heimspiel gegen Union hast und nicht punktest, dann muss man natürlich auch fragen, ja, gegen wen wollt ihr denn dann noch punkten? Ne? Also es ist echt ein sehr zweiseitiges Schwert. So, es ist echt äußerst unangenehm, diese Situation. Ich sag mal, Union ist klar, ne? Das ist ein unangenehmer Gegner, der macht erstmal hinten dicht und lauert dann und haben sie ja auch exakt zweimal ausgekontert, ne? So, und da nützt dir dann auch nicht viel Ballbesitz und wahrscheinlich auch mehr Torschüsse und alles abgegeben zu haben. Am Ende steht nur das bittere Ergebnis.
Ja, ja, also und das, was einen wirklich verwundert, jetzt für mich als Außenstehender, sie sind in der Heimtabelle auf dem letzten Platz. Sie haben zu Hause erst 5 Punkte geholt, ein einziges Mal gewonnen, 2 Unentschieden, 7 Niederlagen. Und ich meine, über Werder kann man ja, gerade ich jetzt als Hamburger, kann ich ja denken, was ich will, aber der Fansupport ist doch mega in Bremen. Also, was ist da los? Und die stehen doch auch nicht nur hinter ihrer Mannschaft, sondern eigentlich auch hinter dem Trainer. Und das ist doch sehr merkwürdig, dass Bremen erst einen Sieg in der gesamten Saison zu Hause einfahren konnte. Bei 10 Spielen.
Ja. Was soll ich dazu jetzt sagen? Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Ja, es ist aber halt so. Es, ne? es gibt halt immer eine Mannschaft pro Saison ja meistens, wo es dann halt nicht läuft. Und das ist halt diese Abwärtsspirale, die dann leider losläuft. Ne? Du hast eigentlich einen guten Kader, dann hast du am Anfang mit den Ergebnissen Pech. Dann haben sich hier Füllkrug, Osako und noch andere hier der Abwehrspieler, also da hast du eine ganze Menge Langzeitverletzte, kannst also nur das aufstellen, was du überhaupt zur Verfügung hast. Ja, hast dann weiter vielleicht ein bisschen Pech, wahrscheinlich auch noch ein Video Assistant Referee, gibt's bestimmt auch in der Historie.
Dem man Schuld geben kann.
Ja, naja, ich meine nur, weißt du, und auf einmal läuft alles unglücklich und ja, und dieses Fußballgesetz, dass wenn du unten stehst, triffst du nicht, dann gehen die Dinger halt nicht rein. Ja, das ist halt so und deswegen sage ich ja, die hätten lieber den Bock gegen Union umgestoßen und wären sang- und klanglos gegen Dortmund raus. Das hätte ihnen für ihren Ligaverbleib mehr genutzt, ne? Aber ja, ist halt alles toll, was ich hier so sage, ist ja trotzdem nicht passiert. Ne?
Ja, ja, aber und da weiß man jetzt gar nicht, ob dieses Weiterkommen im DFB-Pokal überhaupt so hilfreich ist. Denn ein Blick nach unten in die Tabelle, muss man sagen, zwischen Platz, also Werder Bremen ist jetzt auf Platz 17 mit 17 Punkten. Ein Platz darüber auf dem Relegationsplatz auf Platz 16 ist Fortuna Düsseldorf, ebenfalls mit 17 Punkten. Und Mainz auf Platz 15 hat 21 Punkte. Also das sind jetzt schon 4 Punkte Unterschied. Es sind noch 13 Spiele zu gehen, also das ist alles noch locker machbar. Aber so ganz langsam, aber sicher, scheint Düsseldorf, Bremen und Paderborn sich so ein bisschen da bequem zu machen da unten.
Naja, ich kenne einen, der sagt immer, the trend is your friend. Und da ist sehr, sehr viel Wahres dran. Und klar, ich sag mal, Düsseldorf jetzt mit dem neuen Trainer, das scheint zu funktionieren. Paderborn hat auch klare Lebenszeichen gesendet. Und
1-1 jetzt gegen Schalke, auf Schalke.
Ja, genau. Mhm. Ne? Und Mainz, der wie heißt der? Quaison ist wieder fit. Das war schon letzte Saison ihr Garant. Ja, und Hertha hat ja auch fett eingekauft. Dass sich Köln auf einmal raketenmäßig von da unten befreit hat. Ja, das spielt natürlich auch alles damit rein, dass das Werder, wenn es nicht funktioniert, da unten drin steht. Ne? Ja, kann man nicht anders schönreden. Also ich weiß aus der Erfahrung, dass das Werder ja in so Situationen cool bleibt und jetzt nicht sofort der Trainer entlassen wird. Aber ja, es muss jetzt eben in der Liga der Moment kommen, wo die irgendwo den Bock umstoßen. Die müssen jetzt, ich weiß gar nicht, wo die auswärts antreten, lass uns mal gucken, die müssen jetzt irgendwo, ja, guck mal, in Leipzig. Da ja. Sollten sie mal gewinnen, weißt du, so dann sollst du sagen, ist, aber genau so eine positive Überraschung, das wird so viel Selbstvertrauen und Kräfte wieder freisetzen, da würdest du dann sagen, ja, guck mal, ne?
Also du hast gerade eben gesagt, dass sie den Trainer nicht schnell entlassen. Das stimmt auch. Das verfolge ich auch als Hamburger mit einem gewissen Neidfaktor in all den Jahren, sage ich mal. Nein, weil es dem Verein schon gut getan hat. Und insofern, auch wenn ich persönlich den Kohfeldt echt unsympathisch finde, verstehe ich aber auch, wenn Fans ihn gut finden, weil der halt auch Werder lebt. Das ist schon in Ordnung. Aber ich sag's noch mal, nur 1 von 10 Heimspielen gewonnen und ich sehe jetzt gerade von allen 18 Mannschaften das schlechteste Torverhältnis mit -23. Da muss man sich aber als Verantwortlicher dann doch schon mal fragen, also wenn du den Trainer wechseln solltest, dann ja bald und nicht erst am 30. Spieltag oder so, ne? Wenn da jetzt noch jemand sein sollte, wo man sagt, vielleicht gibt's da neue Impulse, weil die Mannschaft, das hast du ganz am Anfang gesagt, die Mannschaft ist ja, wenn man so sich die Aufstellung jetzt so durchliest, die ist ja okay. Ist jetzt keine Mannschaft, die oben angreift, aber die ist ja definitiv nicht abstiegsgefährdet. Die ist ja völlig in Ordnung.
Ja. Ich denke mal, das ist ja irgendwie Pflicht vom Management, dass Bremen sich schon mal den ein oder, also sich intern klar macht, falls sie doch
handeln wollen. Wer ist beim HSV gescheitert?
Wer es dann sein könnte? Ja, ja, weiß ich ja nicht. Ne?
Nee. So. Letzter Gedanke, liebe Bremer, eins darf nicht passieren.
Eins das Relegationsspiel, ja, genau. Ja, das war
wenn,
so klar.
Ey, wenn Bremen auf 16 und der HSV auf 3, das sage ich dir jetzt hier schon, dann bleibt der HSV zweite Liga. Das schaffen wir nicht. Gegen Bremen schaffen wir das nicht. Deswegen, liebe Bremer, am allerbesten ihr bleibt drin, weil dann hoffe ich, dass mein HSV wieder aufsteigt und dann haben wir endlich wieder Duelle in der ersten Liga, ne? Aber wenn ihr absteigen solltet, dann bitte dann direkt. Also ich wünsche das wirklich nicht für Werder Bremen. Ich finde, die sind wichtig in der ersten Liga. Aber bloß keine Relegation. Bitte nicht. Bitte nicht.
Der Norden kann brennen. Ne? Es droht ja auch ein bisschen. Hannover gegen Braunschweig wäre durchaus auch noch im Bereich des Möglichen
auf
Relegationsspiel. Ne?
Gut, und da wollen wir jetzt
Bremen, Hamburg. Da weiß die Polizei gar nicht, wo sie hinfahren soll.
Genau. Also wir können jetzt nicht über jedes Spiel und über jeden Club sprechen, aber einen habe ich mir hier noch notiert, über den ich gerne sprechen möchte. Haben wir nämlich noch nicht so wirklich. Du hast den ebenso mit 1, 2 Sätzen erwähnt. Ja, und es tut mir leid, ich greife das jetzt auch nochmal auf. Ne? Den Big City Club, Hertha BSC. Was sagst du denn zu dieser Entwicklung mit dem großen Investor und mit Jürgen Klinsmann und wie beobachtest du das, Boxi?
Ich habe das eher so unterschwellig mitgekriegt, ne? Dass in der Winterpause immer die dicksten Schlagzeilen, also bis auf Haaland, von Hertha kam, ne? Also, weil das waren ja ganz schöne Millionenbeträge, die dann da auch immer gezahlt worden sind. Wobei man ja auch eigentlich die goldene Regel kennt, also im Winter einkaufen macht man nicht, ne? Und ja, ich sag mal, der große Turnaround ist ja auch bisher ausgeblieben, ne? Jetzt zu Hause gegen Mainz verlieren, das ist genauso wie wenn Bremen gegen Union verliert. Ne? Also das waren Gegner auf Augenhöhe und da hätte man zu Hause schon mal gegen gewinnen müssen.
Ja, genau.
Wie doll die sich da jetzt verpflichtet haben und woher das Geld kommt, weiß ich nicht. So, aber ich sag mal, auch Schalke und Dortmund haben auch solche großen Anleihen schon mal angenommen, um dann Geld flüssig zu haben, scheint mir schon eher normale Praxis zu sein. Oder meinst du, dass das geht jetzt in Richtung Leipzig-Hoffenheim?
Nein, das glaube ich nicht. Ich wollte generell mal so ein bisschen deine Gefühlslage diesbezüglich fragen, weil ich weiß nicht, wenn ich Hertha BSC Berlin-Fan wäre, finde ich das jetzt gut, dass Jürgen Klinsmann da auf dem Trainerstuhl ist, traut man denen das zu, weil ich bin auch ein Freund von großen Zielen und ich bin auch ein Freund davon, wenn man mal ein bisschen was anders macht. Aber so den Big City Club auszurufen und dann bist du auf Platz 14, Das ist schon schwierig. Ich meine, sie haben die Spiele davor gegen Schalke im DFB-Pokal verloren, in der Bundesliga unentschieden. Dann haben sie auch gegen Bayern München verloren. Das geht natürlich alles. Wolfsburg haben sie geschlagen. Ja, Mainz war da vielleicht die erste Mannschaft, wo man sagt, das ist jetzt vielleicht so ein Dämpfer.
Ja, aber so eine Hurra-Aufbruchstimmung siehst du da ja auch jetzt
irgendwie
noch nicht.
Ne? Wobei ich es ja auch wieder ganz clever finde, wen er da als Co-Trainer hat. Das ist ja auch dieser Nuri oder wie der heißt, der früher bei Bremen war. Ja. Was ich ganz clever fand, also auch als Jürgen Klinsmann damals mit Jogi Löw dann da die Nationalmannschaft übernommen hat. Weil ich glaube, der Jürgen kann gut motivieren. Ich glaube, das ist auch ein cleverer Typ. Aber er ist vielleicht nicht wirklich der beste Trainer und sagt sich dann, weißt du was, ich hole mir noch einen geilen Trainer an meine Seite. So, also dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Aber die müssen jetzt was reißen. Und der geilste Trainer war der Typ da in Bremen ja jetzt auch nicht. Ja, also
ja,
im Gegensatz zu Jogi Löw, der irgendwie im Ausland schon Meisterschaften mit Clubs geholt hat. Ne? Also
ich finde, es ist halt mal wieder ein anderes Konzept, wobei Klinsmann ja öfters schon Sachen mitgebracht hat. Ne? Ich sag mal, das, was er da macht, ist ja auch wieder sehr amerikanisch. Ne? Irgendwo in der NFL gibt es auch einen Head Coach, aber der hat zig Coaches unter sich. Und ich schätze, dass sowas gibt es auch wenigstens im Eishockey und Basketball auch. Ne? Und
Baseball.
Ja, und das ist, dass du dann halt irgendwie Experten um dich scharst, weil du weißt, die können den Job dann besser, aber du bist der irgendwo alle Fäden in der Hand hast und auch das richtige Gefühl dann zu wissen, okay, heute stelle ich die auf oder gegen den Gegner agiere ich so und so. Man wird es sehen. Ne? Also ich kann mir halt vorstellen, für das Geld, was sie jetzt in die Hand nehmen, können sie nicht zufrieden sein, wenn sie jetzt so weiterhin im Abstiegskampf mit drin sind. Also wenn jetzt Hertha sich in den nächsten Spielen freischwimmt und dann irgendwo oben um 9., 10. Platz landet und eventuell noch am Ende der Saison ein bisschen nach oben gucken kann, dann kann man sagen, ist das Experiment gelungen. Wenn sie aber jetzt weiter auf Platz 14 rumdümpeln und die ganze Zeit da in diesen Regionen verweilen, dann ist das Experiment erstmal gescheitert. Ne?
Gut, gibt es sonst noch ein Spiel oder eine Mannschaft, über die du sprechen möchtest? Natürlich warten jetzt alle Frankfurt-Fans auf das 5:0 gegen Augsburg, was natürlich ein richtiges Ausrufezeichen ist. Aber ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich zu dem Spiel wenig sagen. Gibt es noch irgendetwas oder wollen wir dann in die zweite Liga gucken?
Nee, ich denke, das reicht erstmal, ja.
Okay, gut, dann gucken wir in die zweite Liga, die unser Herz erwärmt geradezu, momentan. Und ich guck mal ganz schnell. Welches ist eigentlich die beste Mannschaft im Kalenderjahr 2020? Warte mal, lass mal ganz kurz überlegen. Ja. Das ist ja nur der HSV, ja. Der hat ja die letzten drei, also die ersten drei Spiele im Kalenderjahr alle gewonnen und auch alle souverän. 4-1, 3-1, 2-0. Dennoch grüßt der Hamburger Sportverein nicht von oben, weil Bielefeld immer noch ganz oben auf dem Thron sitzt. Und jetzt auch, wir haben alle so gedacht, naja, Bielefeld ist zu Hause auch nicht so stark, hatten jetzt zu Hause Regensburg empfangen, die eigentlich gar keine so schlechte Saison spielen. Dann, glaube ich, ist einer der beiden Zauberstürmer, die irgendwie ständig treffen, ist jetzt irgendwie auch noch Langzeit verletzt in Bielefeld.
Ja,
also haben also nur noch einen eigentlich. Und da denkst du nur, ja, so jetzt brechen die langsam ein. Und dann guck ich gestern Abend oder gestern Nachmittag auf mein iPhone und sehe, hä? 6-0? Was ist da denn passiert? Ja, da haben die 6-0 gewonnen mal eben und ja, sind unglaublich, aber wahr. In 21 Spielen haben sie erst zweimal verloren. Das ist wirklich absoluter Liga-Rekord und stehen völlig berechtigt auf Platz 1.
Ja, also ist schon beeindruckend, was sie da machen. Und gerade, dass das dann der Stürmer, der jetzt spielen durfte, weil der Vogelsammer sich verletzt hat, auch gleich getroffen hat. Ne? Und zwar eben nicht so dieses 5-0-Tor, sondern ich glaube, der hat das 1-0 gemacht. Also das Wichtigste. Ne? Und man musste mit ihnen rechnen. Ein Einbrechen ist da nicht da. Also sie gewinnen zwar jetzt auch nicht jedes Spiel, aber das hat Stuttgart auch nicht. Die haben ja auch schon die Saison einmal jetzt in der Rückrunde unentschieden gespielt. Und ja, mal schauen, ob es euch nicht auch irgendwann erwischt. Am besten den nächsten Spieltag.
Nee, nächsten Spieltag werden wir natürlich ebenfalls sehr. Das ist ja das Reingemacht-Derby, wie alle Reingemacht-Hörer wissen. Denn am nächsten Spieltag muss ja der große HSV zum kleinen HSV Hannover 96 empfängt den Hamburger Sportverein. Also nochmal schnell für unsere ganzen Hörer, die jetzt aber in der zweiten Liga nicht so affin sind. Also Arminia Bielefeld auf Platz 1 mit 41 Punkten, dahinter der Hamburger Sportverein mit 40 Punkten und auf Platz 3 der VfB Stuttgart mit 38 Punkten, das ist also alles eng dabei. Und auf Platz 4 Heidenheim mit 34 Punkten, also schon 4 Punkte, also Stuttgart hat schon 4 Punkte mehr, der HSV sogar schon 6 Punkte mehr als Heidenheim, Arminia Bielefeld 7. Also momentan Stand jetzt, da klar, irgendeine Mannschaft kann auch noch 2-3 Mal hintereinander verlieren und eine andere 2-3 Mal gewinnen. Aber Stand jetzt sieht es so aus, als ob sich das langsam aber sicher zu einem Dreikampf entwickelt und keiner will dann auf Platz 3 landen.
Ganz genau, ja, nee, danach sieht es sehr deutlich aus. Ich meine, gut, Heidenheim, die sind jetzt schon seit Jahren in der zweiten Liga und sind auch eigentlich immer besser geworden. Und das sind so die einzigen, die ich mir noch zutraue, die da oben noch wirklich reinrutschen könnten, wenn denn die oberen drei Feder lassen. Ne? Genau. Aber bisher sehen die oberen drei halt sehr solide aus und dann wird es wirklich spannend, ja, wer die Arschkarte zieht. Anders kann man es ja nicht nennen. Ja. Bei Relegation ist dann halt sehr undankbar, nach einer erfolgreichen Saison dann noch groß zittern zu müssen. Ne?
Ja. Richtig, richtig. So, seid alles andere als gut unterwegs in dieser Saison. Hannover 96 aktuell auf Platz 12. Habt jetzt aber an diesem Spieltag auch auswärts gegen Greuther Fürth gewonnen. Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis. Fällt euch das eigentlich auswärts leichter als zu Hause? Weil zu Hause sehe ich immer, zu Hause auch Fotos, die werden dann immer getwittert von so einem halbleeren Stadion oder so. Das sieht immer ein bisschen fies aus.
Naja, ja.
Oh ja, ich sehe gerade, tatsächlich, ist zu Hause. Zu Hause also, tatsächlich, ich sag's mal ganz schnell für die Zuhörer, zu Hause, also Heimtabelle seid ihr auf Platz 17 und Auswärtstabelle auf Platz 3. Das ist natürlich schon deutlich anders.
Ja, das wusste ich gar nicht. Deswegen fand ich das so lustig, als du so über Bremen berichtet hast und von mir, die haben erst ein Heimspiel gewonnen. Da habe ich schon die ganze Zeit gewusst, ich kenne da noch ein Team. Ja?
Das wusste so, ich aber nicht. Genau. Ach so ja, ihr sind, auch. Ne? Oh Gott.
Ja, aber im Gegensatz, und danach hast du gesagt, und das trotz tollen Support und so weiter im Stadion. Ne? Ja. Und das ist eben halt bei Hannover das Gegenteil, ne? Weil die Hälfte von den 20.000, die noch kommen, brüllen die ganze Zeit, Kind muss weg. Ich weiß nicht. Also so eine Saison hatten wir schon mal. Und ja, die Stimmung trägt nun mal ein Team. Und wenn du halt verunsichert bist und dann halt nur mitkriegst, dass in deinem Heimstadion Politik abgeht, ist das halt nicht förderlich. Aber ich kann natürlich auch die Fans verstehen. Wir sind ja nicht nur das schlechteste Heimteam, sondern haben auch mit Abstand die wenigsten Tore zu Hause geschossen. Und hast du dann da Lust hinzugehen? Ne?
Nee,
jetzt kommt natürlich der Hardliner und sagt, du musst deinen Verein auch unterstützen, wenn es schlecht läuft. Ne? Ist ja auch so. Ich sag mal, der Fanblock ist ja auch voll. Ja, aber ich sag mal so, die Familienfreunde, ne? Da sagen die Kinder ja dann auch, Mann, die schreien da die ganze Zeit nur, Kind muss weg und dann schießen wir noch nicht mal Tore, Papa, ich will da nicht mehr hin, weißt du? So ist es halt, ne? Und das ist natürlich auch ein Trend, den Herr Kind dann auch leider nicht mitkriegt. Und so ist halt das ganze Umfeld in Hannover sehr unruhig und nicht gut und ganz ehrlich, ich drück ganz doll die Daumen, dass wir irgendwie in dieser Saison drin bleiben, weil das wird noch eng genug. So, du
ich
siehst
in der sagen, zweiten wenn der, Liga. Ja, wenn ihr dieses Spiel nicht gewonnen hättet, oder anders gesagt, wenn ihr gegen Greuther Fürth verloren hättet, dann wärt ihr nur ein Punkt über dem Relegationsplatz.
Genau. Und ja, und unsere nächsten beiden Gegner heißen halt Hamburg und Bielefeld. Halleluja. Oh, ja. Also, das war auf gut Deutsch das Pölsterchen, was wir uns auch einverleiben mussten, um dann nicht nach Hamburg und Bielefeld auf dem Abstiegsplatz zu stehen.
Das ist klar.
Ja. So. Also ja, das Spiel gestern war sehr unterhaltsam. Ich habe es weite Teile geguckt und 96 hat gekämpft, hat wohl am Anfang auch Glück gehabt, nicht in Rückstand zu gehen. Und dann kommt die entscheidende Szene, Zieler hält den Elfmeter, obwohl wir auch noch Gelb-Rot kriegen, erzielen wir dann in Unterzahl das 2-0. Das war schon toll. Also man sieht schon, dass da noch Leben drin ist in der Mannschaft. Und sie stellen sich halt trotzdem immer noch, zu doof klingt zu platt, aber es läuft halt immer noch nicht so ganz rund.
Aber für einen Fan?
Ich glaube, der Kotschak, der will schon und der kriegt auch noch was hin. Aber du siehst es ja bei anderen auch. Nürnberg war schon ziemlich weit unten, haben jetzt aber mal zwei Spiele hintereinander gewonnen und schwupp. Ne, also es geht in dieser Tabelle leider sehr, sehr schnell.
Aber das hast du gerade gut, du hast gerade sehr gut Nürnberg angesprochen, weil das wollte ich gerade sagen. Wir haben ja, das ist ja in den letzten Jahren auch nicht so oft gewesen, wir haben ja drei Absteiger aus der ersten Liga gehabt, nämlich Hannover, Nürnberg und Stuttgart. Und ja, ihr seid auf 12, Nürnberg auf 13 und nur Stuttgart grüßt oben, ne, vom Platz 3. Das muss doch irgendwie, als Fan ist das doch schon echt bitter, ne? Oder? Wenn du absteigst, ist schon scheiße. Wenn du dann in der zweiten Liga auch noch viel dichter an den Abstiegsplätzen bist als an den Aufstiegsplätzen.
Ja, gut, aber das ist halt das Thema, wenn du auf einmal zu so einer Fahrstuhlmannschaft wirst, ne? Ich glaube, Nürnberg hat immer noch den Rekord mit den meisten Auf- und Abstiegen, aber 96, ja, war ja halt so, ne? Abgestiegen, dann mit viel Einsatz und Geld und Verträgen eine erstligataugliche Mannschaft beisammengehalten und im nächsten Jahr wieder aufgestiegen. Ne? So. Aber diesmal wollte oder konnten wir das nicht und haben halt sehr viele Leute gehen lassen, haben viel, viel, viel zu spät erstmal unseren eigenen Sportmanager gefunden, den es ja jetzt auch schon wieder nicht gibt. Und der durfte dann auf den letzten Drücker ein paar Leute kaufen, die noch da waren. Ne? Das ist natürlich dann auch eine ganz andere Voraussetzung. Und man ging auch gar nicht in dieses Rennen zu sagen, so, ja, wir wollen auf jeden Fall wieder aufsteigen. Ja? So, und das rächt sich anscheinend jetzt. Ne?
Dennoch ist die zweite Liga ziemlich spannend. Ich gucke gerade mal so ein bisschen interessiert auf die Tabelle und sehe zwischen Dynamo Dresden, die sind momentan auf Platz 18, also auf dem letzten Tabellenplatz mit 17 Punkten, zwischen Dynamo Dresden und dem VfL Osnabrück, die sind aktuell Achter, sind es in Anführungsstrichen nur 10 Punkte. Und zwischen dem Relegationsplatz Wiesbaden und Platz 8 der Tabelle sind es sogar nur 6 Punkte. Und es sind noch 13 Spiele zu gehen. Das heißt also, hier ist noch irgendwo alles drin, aber wir haben es ja schon gesagt, oben der Trend, das wird so ein Dreikampf höchstwahrscheinlich, kann man noch nicht mit Garantie sagen, aber das davon ist auszugehen zum jetzigen Zeitpunkt. Aber unten drin, würde ich sagen, ist ja von Platz 8 bis Platz 18 momentan fast alles möglich.
Ja, also, ist auch so.
Na, das
ist auch so. Also es ist halt immer ein Wahnsinn. Holstein Kiel war ja auch ultra schlecht gestartet und die haben dann frühzeitig den Trainer gewechselt und der hat es wieder geschafft, komplett umzureißen. Also Holstein Kiel muss ich echt bewundern, ne? Also echten Respekt, wie die sich jetzt hier die letzten Jahre, nachdem dann immer Trainer, Mannschaft auseinanderbrechen, schaffen die es immer noch drin zu bleiben und oben also cool. Ne? Aber klar, nee, die zweite Liga, es wird dort halt Fußball gekämpft, das sieht nicht immer schön aus, außer du guckst halt die Mannschaften von oben, die treffen hier auch fleißig. Der Rest, ja, der guckt zitternd auf die Tabelle und hofft. Und ich bin einer davon.
Genau, und nur der Vollständigkeit halber, wir nehmen diese Podcast-Folge am frühen Montagabend auf. Um 20:30 Uhr spielt Holstein Kiel gegen St. Pauli. Und da sind wir natürlich, das Ergebnis können wir jetzt noch nicht vorwegnehmen. Ich ganz persönlich muss zugeben, drücke natürlich dem Kiezclub hier die Daumen, weil die sind rutschen auch ganz schön tief runter. Und das möchte ich natürlich nicht. Also ich hoffe da auf einen Auswärtssieg, aber am Ende soll natürlich der Bessere gewinnen. Proxy, lass uns, bevor wir zu der Kartenverteilung kommen, noch einmal ganz kurz gucken zum DFB-Pokal. Lass uns jetzt bitte nicht über jedes Spiel im Achtelfinale sprechen, aber lass uns mal auf die Auslosung im Viertelfinale sprechen. Und lass uns mal schauen, ob wir es schaffen, eine Prognose abzugeben, wer ins Halbfinale kommt.
Also. Ja, wobei man muss trotzdem, also ich fand gerade diese Dienstagsspiele, ich war verabredet, kam nur nach Hause und habe auf die Ergebnisse geguckt und habe mich echt geschüttelt. Ne? Weißt du, Frankfurt schlägt Leipzig, Bremen schlägt Dortmund. Ich fand das schon alles sehr, sehr überraschend. Und auch Hoffenheim hat ja fast noch bei den Bayern gekitzelt. Also das war schon spannend. So, aber jetzt können wir gerne zu den
kommen. Genau. Da hast du recht, aber wie gesagt, wir haben noch die Kartenverteilung und wir wollen ja noch was ganz anderes machen. Dazu kommen wir ja nachher. Deswegen dachte ich, wir geben da ein bisschen Gas, aber du hast schon recht. DFB-Pokal war tatsächlich insgesamt schon ein spannendes Achtelfinale mit tollen Fights. Das stimmt. So, aber übrig geblieben sind 8 Mannschaften, die treffen wir jetzt im Viertelfinale aufeinander und ganz oben natürlich ein Wahnsinnsspiel. Schalke gegen Bayern München. Mhm. Da können wir doch jetzt mal hoffen, dass die Schalker mal ihr Herz in die Hand nehmen, oder? Ja, also ich sag jetzt mal, das ist jetzt mal bestmöglich. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn Bayern München gegen Saarbrücken gespielt hätte. Dann hätte man wieder gesagt, ja, typisch.
Na, nee. Ja, genau. Ja,
Schalke, die Bayern haben auswärts, bekommen. Genau. Auswärts, ja. Veltins Arena, ausverkauftes Haus, gute Stimmung. Schalke hoffentlich motiviert. Ich denke auch, dass sich Bayern durchsetzt, aber das Ding ist nun nicht klar entschieden.
Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also ich sag mal, Schalke, ja, jetzt seit der Winterpause haben sie auch noch nicht jetzt so groß Punkte gesammelt und kämpfen auch erstmal wieder Fußball. Aber ja, im Pokal musst du kämpfen und lange 0-0 gegen Bayern halten und dann irgendwann ein glückliches 1-0. Träumen ist erlaubt, ne? So, also.
Aber wenn wir uns festlegen müssten, dann würden wir dennoch auf Auswärtssieg tippen.
Wohl. Die Bayern, ja, genau.
aber ein guter Fight, also ein gutes Los zumindest, sehr schön.
Sie haben den fast schwerstmöglichen Gegner so gekriegt, ne? Also ein Auswärtsspiel in Leverkusen oder Schalke oder Frankfurt, das wäre so das Härteste gewesen, was drin gewesen ist. Genau. Und sie haben es eben nicht leicht gekriegt. Das ist schon mal gut, ja.
Ja, das ist richtig. Bayern 04.
Das ist böse.
Bayern 04 Leverkusen empfängt zu Hause Union Berlin.
Ja, müssen sie natürlich machen. Ne? Ich meine,
Favoritenrolle ist klar und genau das kann wieder das Problem sein, ne?
Ja, also Union, ich meine, hey, ne? Wenn man sich überlegt, mit wie viel Ach und Krach die es geschafft haben, aufzusteigen, ist es, ne, und dadurch die 2 Wochen weniger Planungsmöglichkeiten hatten und wahrscheinlich auch von der Kohle her eher einer der kleinsten Kader ist, ist das überraschend, wie gut die dastehen. Ich glaube, ich möchte auch gern mal da bei der alten Försterei sein, weil es muss eine unglaubliche Stimmung sein, dass da auch so viele ranggroße Namen schon gescheitert sind. Und jetzt ist natürlich die Mannschaft gefestigt und da herrscht Ruhe im Verein. Und warum soll man dann nicht im Pokal auch für eine Überraschung sorgen? Ne? Also Leverkusen hat das Spiel noch lange nicht gewonnen. Das ist klar. Also,
genau. Also die Favoritenrolle ist klar. Es ist Leverkusen. Aber auch hier muss man sagen, echt ein spannendes Spiel und da ist alles möglich.
Auf jeden Fall, ja.
Dann Eintracht Frankfurt gegen den SV Werder Bremen. Ist auch eigentlich fast das Gleiche wie eben mit Leverkusen-Berlin, oder? Die Favoritenrolle ist klar bei Frankfurt, aber Werder Bremen hat gezeigt, dass sie
aber es war Katzen halt und beißen zu Hause, können. Ja, weiß ich nicht. Aber man
habe ich
ja
dir schon
sagen,
gesagt, dass Werder zu Hause ganz schwach ist in dieser Saison und erst ein Spiel gewonnen hat. Ja, die sind auswärts besser.
Ja, trotzdem. Also, aber ich finde ganz klar, Frankfurt überrascht ja gerade sehr positiv. Die sind ja zur Winterpause hin extrem eingebrochen, haben viele Punkte liegen lassen und sind in der Tabelle ins Niemandsland abgerutscht und sind jetzt aber sehr stark aus dem Winter rausgekommen. Und Bremen strauchelt halt deutlich. Und deswegen finde ich hier die Favoritenrolle schon eindeutiger verteilt. Aber klar, Werder Bremen ist Werder Bremen. Wenn sie denselben guten Tag erwischen wie gegen Dortmund, klar. Aber glaubt man dran? Ne? Also wenn ich jetzt irgendwo beim B-Win oder sonst was irgendwo hinklicken würde müssen, dann wüsste ich, wo ich hinklicken würde.
Ne? Ja. Und wo klickst du denn hin beim Spiel 1. FC Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf?
Ja, das muss Düsseldorf machen. Also ich finde das immer ganz nett, wenn einer so sich nach vorne kämpft und ich sag mal, zu meinen alten Jugendzeiten war Saarbrücken immer wie 96 fester Bestandteil in der zweiten Liga. Ich finde das auch ein bisschen schade, dass die da gar nicht mehr so richtig mit dabei sind, aber ich finde halt auch, ein Halbfinale muss dann auch schon richtig krachen. Da will ich auch nicht, dass dann es einer mit Ach und Krach ins Halbfinale geschafft hat, um dann dort doch gegen den übermächtigen Bundesligisten zu verlieren. Also ich würde da Düsseldorf schon die Daumen drücken, dass sie das dann auch machen.
Naja, aber entweder kommt Schalke weiter oder Bayern. Also höchstwahrscheinlich kommen die Bayern weiter. Dann kommt höchstwahrscheinlich Leverkusen weiter, dann kommt höchstwahrscheinlich Frankfurt weiter. Und auch wenn Düsseldorf gewinnt, dann würde ich sagen, ist im Halbfinale wohl auch Schluss gegen München, Leverkusen, Frankfurt.
Egal. Ich möchte aber nicht, dass dann eben, wenn Saarbrücken weiterkommt, zufällig Bayern München gegen Saarbrücken kommen. Genau das will ich eben nicht. Also die Bayern müssen auf dem Weg zum Titel immer noch mal eine größere Aufgabe kriegen. Und in Düsseldorf wird mir immerhin besser gefallen, da vor 50.000 Leuten, als im kleinen Saarbrücken. So.
Okay.
Nicht böse sein. Ja.
So, wann sind die Spiele? Ich weiß es jetzt nicht, aber das ist noch ein bisschen hin, oder?
Dritte.
Vierte, na, das ist ja ungefähr ein Monat, mehr oder weniger. Ja. Ja, klasse. Okay, dann würde ich sagen, haben wir den 21. Spieltag und den DFB-Pokal gut abgerundet. Champions League gibt's noch nicht. Dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt einfach mal zu unserer Kartenverteilung, oder? Man of the Match, rosa-rote Karte. So, jetzt muss ich mal in mein Twitter-Suchfeld eingeben, Hashtag RRK240, denn wir beginnen ja mit der rosa-roten Karte. Hast du das auch vor dir? RRK 240.
Ja, habe ich.
Sehr gut.
Als letzten, neuesten hätte ich dann Dr. Evil.
Ja, genau, habe ich auch.
Hast du auch.
Ne? So. Alles. Gut, dann wollen wir das gleich mal vorlesen. Was sind denn eure Kartenvorschläge? Aber natürlich, lieber Proxy, auch in diesem Jahr, jetzt wo wir wieder zurück sind in unserer Kartenverteilung, kommt natürlich meine Standardfrage. Weißt du denn schon, wem du deine rosa-rote Karte gibst?
Ehrlich gesagt habe ich mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. So offen und ehrlich haue ich das jetzt mal hier raus. Ist aber so, ja.
Du, geht mir
und
genauso.
Du, mein Freund, also.
Geht mir genauso. Ich habe ein, aber irgendwie, die will ich nicht geben. Ich habe jetzt auch noch nicht gelesen, was unsere Leser schreiben. Bin ich jetzt einfach mal gespannt. Ich lasse mich mehr inspirieren, denke ich.
Genau, okay.
Dann fang doch mal an, vorzulesen.
Genau. Dann habe ich hier den Seitenspringer und der sagt, an die IFAB, die wohl schuld an den immer neuen Regeln im Fußball ist. Dadurch wird ein eigentlich einfaches Spiel kaputt geregelt. Dabei gilt für jedes Spiel, je einfacher, desto besser. Es wird immer weniger nachvollziehbar für uns Fans.
Was meint ihr da jetzt genau, dass jetzt hier diese Schiedsrichter härter
durchgreifen? International Football Association
Board.
Keine Ahnung.
Board ist das höchstwahrscheinlich. Ja. Nein, aber mir geht es nicht um die Abkürzung, sondern geht es jetzt darum, dass die Schiedsrichter jetzt härter durchgreifen.
Und zum Beispiel, ja.
Ich persönlich muss sagen, ich finde das ja gut. Also das Problem ist auch wieder, und deswegen wird es scheitern, dass wir immer wieder, das ist ja auch nur menschlich, aber wir werden immer wieder Schiedsrichter haben, die mal so und mal so das auslegen. Wenn alle Schiedsrichter so wären, wie ich denke, oder nein, ich sag's noch anders, wenn alle beim Fußball so ticken würden wie ich, dann würde ich, und ich weiß, 80% von euch finden diesen Vorschlag jetzt bescheuert. Aber ich würde es super finden, wenn du gar nicht mit dem Schiedsrichter sprechen darfst. Und wenn du nur einmal den ansprichst, gelbe Karte. Zweimal ansprechen, gelb-rot, raus. Das machst du ein halbes Jahr und dann ist das Thema vom Tisch.
Ja.
Ich kenne es vom Baseball überhaupt gar nicht, dass überhaupt mit dem Schiedsrichter gesprochen wird. Wenn du den nur böse anguckst, wirst du schon vom Platz verwiesen.
In der NFL ist das auch so, ja.
Und dieses ganze Gerangel, wenn ein Elfmeter kommt, stürzen da 20 Leute auf dich und alle reden mit dir und grapschen dich und meckern. Oder auch als dieser Elfmeter für Bayern war und der Schiedsrichter nun sich auch recht ans Ohr gefasst hat, um zu hören, was ist denn jetzt? War das jetzt Abseits oder nicht? Da kommt der Gulaschi nochmal aus dem Tor und will nochmal mit dem sprechen. Und wo ich so denke, was soll das? Also ich persönlich würde es eigentlich super finden. Aber da es immer wieder Schiedsrichter geben wird, die das Großzügige auslegen, bleibt das Thema unschön.
Ja. Naja gut, ich glaube, ich wüsste nicht, ob der Seitenspringer jetzt so deutlich in die Richtung, ne? Aber klar, im Fußball wird halt auch das ein oder andere angepasst. Ich weiß ja nicht, ob er jetzt so ein Hawkeye und ein Video Assistant Referee damit nicht auch meint, ne? Aber ich finde halt, man muss halt schon eine Sportart attraktiv halten, ja? Also ich finde zum Beispiel, guck dir mal so Sachen an wie Volleyball. Da konntest du früher nur Punkte machen, wenn du Aufschlag hattest. Das hat man abgeschafft und dadurch geht so ein Spiel viel schneller durch und hat auch viel mehr Spannung erhalten. Und das sind einfach Regeln, wo man eben nicht für Ewigkeiten dran festhalten muss, weil das einmal so erfunden worden ist, ne? Und früher haben wir uns aufgeregt, dass im Fußball überhaupt nichts sich geändert hat. Und jetzt hat man halt doch mal damit angefangen und ja, dass nicht alles richtig ist, aber was weiß ich, so zurückspielen auf den Torwart, dass er den Ball nicht mehr in die Hand nehmen kann, das hat den Sport schon schneller gemacht und auch Zeitspiel unterbunden. Also ich finde, es sind auch viele sinnvolle Sachen passiert in der Zeit, die wir Fußball gucken.
Das ist ein guter Hinweis, super. Okay, Quacky69 schreibt uns, rosa-rot für den Sturm Sabine, der das rheinische Derby flachgelegt hat.
Ja, naja, klar. Ja, kann man, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Deswegen mache ich weiter mit Büchermaxe. Rosa-Rot an Jürgen Klinsmann dafür, dass er die Hertha bisher nicht besser gemacht hat. Ja, siehst du?
Brownie, rosa-rote Karte für die englische FA, die das Rückspiel der FA-Cup-Partie zwischen Liverpool FC und Shrewsbury in die Winterpause der Premier League legen und sich dann aufregen, dass Liverpool die U23 starten lässt. Okay, also die englische FA, das habe ich jetzt so nicht drauf, aber das habe ich natürlich auch mitbekommen, ne? Dass die eine kleine Winterpause haben jetzt in der Premier League, dann aber dieses Spiel da ist und aus Protest Jürgen Klopp nur die U23 spielen lässt und die gewinnen auch noch, ist ja auch geil, ne?
Ja, aber es hat ja halt recht. Ich finde, Kloppo ist da ja schon immer ein Verfechter von, dass es der Kalender viel zu voll ist und dass das alles auf den Rücken der Leute ausgetragen wird, auf deren Gesundheit. Und ja, finde ich gut. Ne? Mhm. Und deswegen, klar, hier wird es jetzt umgedreht, dass eben die FA überhaupt auf den Gedanken gekommen ist.
Genau.
Naja. Okay, Rocco schreibt, Coutinho ist bisher immer noch kein Wow-Faktor im Spiel des FC Bayern. Ja, er hat zwar schon ein paar Tore gemacht, aber es waren alles einfache. So einen richtigen, ey, geil, ne? So,
ja, lässt er noch vermissen.
Könnte ich mich auch nicht dran erinnern.
Glaubt Schwalbinger übrigens auch, denn auch der gibt Philipp Coutinho die rosa-rote Karte. So viel Geld für nix.
Okay, Mittelstürmer 1887 sagt, rosa-rot geht an Klaus Feldmann. Als Sky-Kommentator letzten Samstag bei HSV gegen KSC sowas von mies. Dieser Mann redete ohne Punkt und Komma um sich um Kopf und Kragen. Es wurde von Minute zu Minute schlimmer. Weniger ist manchmal mehr. Ja, da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen, weil du das mitverfolgt hast.
Ich nehme ja mit Sascha den Nur der HSV-Podcast auf und Sascha hat gesagt, er hat jetzt bei Twitter gelesen, dass wohl einige geschrieben haben, mittlerweile finden sie es spannender zu hören, wie ich den Sky-Kommentator jedes Mal empfinde, als das Spiel zu kommentieren.
Okay.
Also da habe ich auch Klaus Feldmann angezählt, weil der hat den HSV irgendwie immer nur in den höchsten Tönen gelobt und in den ersten, sag ich mal, 60 Minuten war der KSC erschreckend stark und hat uns nicht richtig spielen lassen und erst als wir 1-0 in Führung gegangen sind, wurde das Spiel dann besser und attraktiver und dann fiel ja noch ein zweites Tor für uns. Also das ist irgendwie auch ein komisches Gefühl, wenn ein, das kenne ich als HSV-Fan kaum, dass ein Reporter immer sagt, ach, guck mal hier, ne, die spielen so super und wie sicher das ist. Und du sitzt da und denkst, nee, es ist irgendwie ziemlich ausgeglichen. Ich kenne das als HSV-Fan immer noch anders, dass mein Verein immer schlecht gemacht wird, aber dass der immer gut gemacht wird, naja. Naja, und dann kommt noch hinzu, muss man auch, also es nervt mich auch, ich will den Klaus Feldmann da gar nicht zu sehr in Schutz nehmen, aber man muss auch dazu sagen, dass ja Sky seit dieser Saison ihre Konferenz auch mit den Kommentatoren des Einzelspiels macht. Mhm. Ja, also die haben ja jetzt nicht für jedes Spiel zwei Kommentatoren wie in der ersten Liga, sondern es gibt einen Kommentator, der kommentiert ein Spiel und dann wird halt immer auch zu dem Live-Kommentar dann geschaltet. Was dann bedeutet, dass wenn, und das hat Klaus Feldmann wie alle anderen sicher auch, und das hat er diesmal natürlich auch gemacht, wenn der jetzt irgendeine Szene kommentiert hat für dich als Einzelspielzuschauer und jetzt kriegt er aufs Ohr, alles klar, die Konferenz ist jetzt bei dir, dann muss er das natürlich auch nochmal wiederholen, was vor zwei Minuten war. Ne? Und dann denkst du, wenn du das Einzelspiel dir anguckst, was soll denn das? Die Szene ist doch schon lange vorbei, red nicht so viel. Ne, aber ich glaube, das gehört jetzt mittlerweile auch ein bisschen zu dem Job. Deswegen würde ich den Klaus Feldmann und seinen Kollegen ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Ja, das, aber dann können sie ja, wenn sie nicht in der Konferenz sind, können sie dann einfach mal ein bisschen weniger sprechen. Das wäre ja auch möglich. Ja. So, der MC hat uns geschrieben, rosa-rote Karte an die Kaderplaner von Man City. Gehen mit 1 super Innenverteidiger, Laporte, und nur 2 wackeligen Ergänzungen, Otamendi und Stones, in die Saison. Ja, und kaum ist Laporte verletzt, fällt da hinten alles auseinander. Ligasaison im Eimer, immerhin. Kloppo alles freut sich. Was habe ich gesagt? Fällt da hinten alles auseinander. Was hatte ich gesagt?
Nee, weiß ich nicht. Deine Leitung war ganz, für 3 Sekunden konnte man dich nicht hören. Alles also klar. Ich wenigstens.
Alles klar. Also da, auf jeden Fall, ja, fällt da hinten alles auseinander. Ligasaison im Eimer, immerhin. Kloppo freut sich.
Ja.
Wir auch.
Ob es nun daran lag, ja, also klar, ich sag mal, Man City hätte man schon erwartet, dass die so als härtester Verfolger, so wie letztes Jahr, dass das da enger blieb. Ja, aber ich glaube, so wie Man City diese Saison schwächer ist, ist Liverpool aber auch noch eine Nummer stärker und daher kommt dann auch der große Abstand. Ist jetzt auch müßig.
Gucken wir in einer anderen Folge mal drauf.
Ja, auf die Premier League. Ich denke, das ist auch jetzt nicht mehr zu korrigieren, wer da Meister wird. So. Okay, ich habe den Uli Baba. Rosa-Rot-Karte 240 geht an den BVB. Da patzen die oben und man selber ist zu blöd. Mit der Meisterschaft hat die Kreisliga-Defensive wenig zu tun. Ja.
Ja, das ist die Kritik, ne, die wir eben auch schon hatten an der Defensivleistung vom BVB. Stimmt. Fohlenstreichler sagt, rosa-rote Karte geht an das Problem auf Schalke. Tönjes mit seinen rassistischen Parolen, das Schönreden und Relativieren der Schalke-Verantwortlichen von Tönjes und seinen Aussagen und jetzt die rassistischen Rufe von einigen Schalker Zuschauern gegen Turunariga oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Was geht da auf Schalke?
Ja, also stimmt, da, als wir über DFB-Pokal gesprochen haben, haben wir das vergessen. Ist gut wieder mal, dass wir unsere Community haben, weil also doll ist das nicht, ist echt traurig und muss ja auch, also ich habe das Pokalspiel ja nicht gesehen, muss ja so heftig gewesen sein, dass sie da den Mann so außer Verfassung gebracht haben, dass er da halb heulte und dann hat er sich ja noch wegen irgendwie ein Werfen von einer Wasserkiste da sogar gelb-rot abgeholt. Das ist schlimm, besonders dann, da hat der Mob ja genau das mit erreicht, was er wollte, so nach dem Motto. Und das passt natürlich jetzt auch gar nicht gut zusammen, dass sowohl der Präsident als auch das Publikum dann zweimal vom selben Verein kommen. Ne? ich würde jetzt trotzdem niemals irgendwie Schalke einen Rassismusstempel aufdrücken wollen, aber es kommt natürlich recht unglücklich. Und was ich mir deutlicher jetzt gewünscht hätte, wäre, nachdem das ja nun auch klar in den Medien hochgekommen ist während des Pokals, das hatte man dann extra gesagt, dass diese Aktion, wo die da Hashtag irgendwas über ihrem Trikot beim Einlaufen hatten, das war eh geplant. So, und dann ist so die Frage, ist das dann noch genug nach so einem Vorfall? Oder hätte man nicht, also ehrlich gesagt, hätte ich mir gewünscht, dass man vor dem Anpfiff, so wie man sonst eine Schweigeminute macht, da nochmal über einen Stadionsprecher irgendwie was vorlesen lässt, dass der FC Schalke 04 in keinster Weise was mit Rassismus zu tun hat und was weiß ich auch, ich glaub, dann das irgendwie den erst Fans androht, gegen sowas vorzugehen. Ne?
Ich glaube, das kam aber irgendwie erst nach dem Spiel so richtig raus. Da habe ich jetzt auch viel zu wenig Wissen zu dieser einen Szene, aber du hast schon recht. Du hast das, glaube ich, vor ein, zwei Minuten super ausgedrückt. Ich sehe auch Schalke weit entfernt davon, irgendeinen rassistischen Anstrich zu geben. Allerdings, und hier hat der Fohlenstreichler schon mal den Finger in die Wunde gelegt, na, erst Tönnies mit so einer merkwürdigen Aussage, dann jetzt da diese Rufe. Mag ein Zufall sein, kann ein Zufall sein, sieht aber blöd aus. Ne? Und da sollten dann die Verantwortlichen schon gucken, ne, während den Anfängen, ne, dass sie da die richtigen Schlüsse draus ziehen. Ja. Gut, du bist.
Ach, ich bin, ja. Der Tom schreibt, rosarote Karte 240 geht an Patrick Wasserzieher von Sky. Der geht für mich gar nicht. Mann, geil, das
was
ist
hat er denn gemacht?
H3G 360. Guck mal, das ist auch so ein uralt Fan. Das finde ich ja geil. Tom, also ich erkenne dich an dem Ding, weil er auf der Xbox so hieß. Total geil, ja. Ist auch ein uralter Hörer, finde ich total geil. Entschuldigung, bin ich jetzt gerade schön positiv von geflasht.
Ja, so super. kann ich nichts zu sagen. Ich mag den Patrick Wasserzieher eigentlich, was der jetzt schon wieder verbrochen hat bei Sky 90. Keine Ahnung, weiß ich einfach nicht.
Der muss halt viel Politiker sein, ne? Ich sag mal, der leitet ja durch die Sendung und versucht ja auch vielleicht die Experten da zu Aussagen zu kitzeln und ja, seine Mimik finde ich manchmal auch ein bisschen merkwürdig, aber mein Gott, das sind halt auch Menschen. Ich wüsste nicht, ob ich da optisch besser rüberkäme und naja. Gut, jeder hat seine Meinung und darf hier auch seine Meinung kundtun.
Genau. Uns hat Sky ja auch noch nie gefragt, ob wir da eine Sendung moderieren sollen. So viel, das gehört ja auch zur vollen Wahrheit dazu. So, und die letzte rosarote Karte kommt von Dr. Evil. Rosarote Karte 240 geht an Sabine, die Proxy nicht ins Studio lässt. Ja, genau. Stimmt. Ja, sehr aktuell, der Dr. Evil. So, wir merken, wir haben keine Community-Karte. Nee. Und deswegen, konntest du dich denn inspirieren lassen, Bruxy, oder lässt du die rosarote Karte ausfallen?
Ja, indirekt, aber ich möchte was anprangern, was mich total nervt. Und deswegen geht die rosarote Karte an Sky in der zweiten Liga mit diesen Überblendungen. Wenn die jetzt vom anderen Spiel aufs nächste gehen, dann wird immer dieser kleine Kasten da unten eingeblendet, wo dieser, nicht so ganz sympathische Typ, ja, wobei der auch die ärmste Sau ist, weil was soll der denn dann da mit dem Bewusstsein, ich werde jetzt eingeblendet, Großes sagen, ja?
Der muss ja nur, weil kein Spielkommentator sagen kann, wir geben jetzt mal zum nächsten Spiel, muss der aus dem Studio in München ja sich melden und sagen, keine Tore in Hannover, jetzt gehen wir wieder nach Fürth. Ja, du musst so ein Zwischensatz muss da irgendwie kommen. Und den kann nur neutraler sein.
Ja, aber muss ich den dann auch noch einblenden? Also ja, ich finde das
ja,
so.
Muss man. Echt? Ja, muss ja, weil sonst weißt du ja gar nicht, wer spricht denn da gerade aus dem Off.
Also mir gefällt das aber nicht.
Ich habe schon Sky die rosarote Karte gegeben. So, und jetzt musst du mir helfen, weil es kam ganz, ganz indirekt hier vom Fohlenstreichler, aber der hat dieses Problem auf Schalke nominiert, das würde ich jetzt nicht nehmen. Aber hast du denn diese Szene gesehen, Schalke gegen im DFB-Pokal, wer war das, gegen Hertha, glaube ich, ne? Wo dann der Spieler Toroniaga oder wie der heißt, wo er diese gelb-rote Karte bekommen hat, weil er diese Wasserkiste geschmissen hat. Hast du die Szene gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Okay,
ich sag ja, DFB-Pokal ist an ihm vorbei.
Also der wird irgendwie, ich glaube auch, er wird gefoult, er wird gegrätscht, er grätscht sozusagen in die Schalke-Bank rein, der Trainer von Schalke hilft ihm auf, der Spieler ist aber sauer, neben ihm steht so eine Getränkekiste, er schmeißt sie auf den Boden und geht wieder auf den Platz. Daraufhin kriegt er die gelb-rote Karte, weil er das halt nicht durfte. So, dann ist das Spiel aber noch nicht weitergelaufen und dann geht der Schiedsrichter nochmal an den Bildschirm, also zum Video Assistant Referee, der sich wohl gemeldet hat, und gibt danach, nachdem er die Bilder gesehen hat, dem Schalke-Coach eine rote Karte und der muss auf die Tribüne. Und du sitzt da vorm Fernseher und denkst, ey, warte mal, der hat ihm aufgeholfen. Und wirklich, der hat weder an ihn gezerrt, noch gezogen, noch sonst irgendwas. Der hat ihn eher beruhigt. Ja, der hat ihn eher beruhigt. Und ja, da denke ich, wie geht das denn? Und jetzt frage ich mich, wem gebe ich jetzt die rosa-rote Karte? Gebe ich das dem Schiedsrichter? Da müsst ihr nochmal gucken, wer das war. Oder gebe ich das dem Video Assistant Referee? Ich glaube allerdings, ich gebe es dem Schiedsrichter, weil der Video Assistant Referee wird sich gemeldet haben und sagt, hier, Jürgen, guck dir das nochmal an. Ne? Wie verhält sich da der Trainer? Und dann geht der Trainer zum Fernseher. Aber dann muss er doch das gesehen haben, was Millionen Fußballfans auch gesehen haben. Ey, der hat ihn nur aufgeholfen, hat beruhigend auf ihn eingewirkt und kriegt dafür die rote Karte. Also da muss man wirklich sagen, ey Freunde, wo soll das denn jetzt noch hinführen? Das geht ja gar nicht.
Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Und besonders, es ist ja klar, dass dadurch dann weiter es noch mehr kocht und zündelt, damit tut der Schiri sich ja auch gar keinen Gefallen. Ne?
Ja, das war wirklich schlimm. Also ich gucke jetzt ganz schnell, ich hoffe, es dauert nicht zu lange. Schalke gegen Hertha, wenn ich hier beim Kicker bin, kann ich, glaube ich, auf die Spieldaten gehen, auf die Spielanalyse. Spieldaten, nee, was ist das? Taktische Aufstellung? Wo muss man da denn gucken? So, Schiedsrichter steht aber irgendwie nicht. Wieso steht da nicht der Schiedsrichter? Ah doch, Harm Osmers. So, ja, Harm Osmers. So, der kriegt die jetzt.
Jawohl.
So, weil das kann nicht angehen. Harm. Geiler Vorname eigentlich, aber trotzdem kann man nichts für kaufen. Harm Osmers. So, der hat von mir jetzt die rosa-rote Karte bekommen. Wundert mich, dass diese Szene von unserer Community gar nicht aufgegriffen worden ist.
Ja, naja. So dieses, was weiß ich, da hat ja auch der Paderborn-Trainer, also solche Szenen gehören ja schon seit der Rückrunde schon fast zur Normalität, in Anführungszeichen. Ne? Das ist ja gelbe Karte an den Trainer und so hat es ja schon öfters gegeben.
Ja, aber glatt rot, den gleich raus.
Ja,
und dann,
also, ja, ja.
Und wenn der Typ schmeißt die Kiste und der Trainer steht irgendwie daneben oder hält ihn sogar fest, dass ein Schiedsrichter eventuell aus der Situation heraus das falsch interpretiert und dann jemand eine rote Karte gibt, das würde ich ja noch nicht mal ganz so schlimm finden. Aber wenn du an den Fernseher gehst und guckst dir das nochmal an und du siehst, der David Wagner hat wirklich gar nichts gemacht. Er, wenn er was gemacht hat, eher sogar positiv. Das kann ich dann einfach nicht verstehen. Aber darüber wollen wir jetzt nicht mehr sprechen.
Okay.
Harm Osmers hat die rosa-rote Karte bekommen und deswegen gehen wir jetzt schnell zum Schluss zum Man of the Match. Und natürlich meine Frage, weißt du, wem du den Man of the Match gibst?
Vielleicht.
Okay, ich weiß es zu 100%.
Oh.
Gut, dann wollen wir mal gucken, was die Community sagt. Und Andy Este ist der Erste. Und der hat uns geschrieben und er sagt, Man of the Match geht an Frankfurt, weil sie zweimal Dosenball flachgelegt haben, was einen weinerlichen, meckernden Nagelsmann vor die Kameras treten ließ.
Okay, das ist wahrscheinlich kein Freund von dem RB-Projekt. Okay, dann mache ich mal weiter. Der MC antwortet Man of the Match 240 an die ARD für die Dokumentation mit Dennis Aitekin. Da sieht man, versteht man ein bisschen die Seite der Männer in Schwarz.
Das ist ja geil.
Okay.
Wusste ich noch nicht.
Schade, habe ich nicht gesehen.
Ja, aber es gibt ja die ARD-Mediathek. Das werde ich mir in den nächsten Tagen mal angucken. Die bleibt ja für eine Woche oder für einen Monat bleiben ja diese Dokumentationen. Also, ja, das ist geil. Vor allem Dennis Aitken ist ja auch wirklich ja unser Freund hier bei Reingemacht.
Ja, genau. Der ist schon vertont worden.
Der ist schon vertont worden und insofern... Ja, ein guter Typ und bin ich mal gespannt. Also vielen Dank, MC, für deinen Hinweis. So, Tom hat geschrieben, Man of the Match geht an Red Bull Salzburg. Die ernten jetzt seit einigen Jahren die Früchte ihrer Arbeit. Man kann zu RB stehen, wie man will. Transfers nach Liverpool, Dortmund, Leipzig von Topspielern geben ihnen aber recht. Liebe Grüße aus Österreich.
Ja. Eigentlich müssten die ja nur sauer sein, dass sie die immer wieder abgeben. Ne? Also ich sag mal, was ein gutes Händchen und Scouting angeht, ne? Eben immer solche richtigen Perlen zu finden, die an den Verein zu binden, besser zu machen.
Sie besser zu machen, das ist ja die große Kunst. Ne?
Das ist schon eine starke Leistung. Ne? Ja.
Gut.
Okay, der Seitenspringer. Ich nominiere Linden Mayner für die selbstlose Abgabe an Hendrik Weidern zum 3-1 von Hannover gegen Fürth. Solche Aktionen machen den Fußball zum Sport. Ja, muss ich leicht korrigieren. Das war unser Jungspund Stehle, der den Treffer machen durfte. Aber ansonsten war das schon eine sehr geile Aktion. In der allerletzten Minute kriegte Fürth nochmal eine Ecke. Und natürlich kam der Torwart mit nach vorne und die Ecke wurde nichts und man konnte auf Linden Mayner spielen, der so mit Abstand A, unser schnellster und wahrscheinlich auch technisch versiertester Spieler ist und der hat sich wirklich in einem super Tempo den Ball immer exakt richtig vorgelegt, um über den Ball zu sprinten, über den Platz zu sprinten und du denkst so, ja, jetzt kann er ja eigentlich schon schießen, ne? Das Tor ist groß genug und er ist nah genug dran und er läuft und guckt einmal nach rechts, dann bremst er ab, alle Vierter rutschen vorbei und er spielt den Ball cool rüber und der andere muss ihn halt nur noch reinmachen. War, ja, klar, ne? Also als 96-Fan sagst du, hast du natürlich vor Freude geschrien und hast gesagt, wie geil war das denn? Und ich glaube, also wenn ich ihm das zutraue, hat er damit halt auch was Positives gemacht, weil alle haben sich für den gefreut und so dieses Team-Feeling und Mannschaftsgeist hat halt in dem Moment da deutlich Nahrung bekommen und den kann 96 halt gut gebrauchen. Also es war schon eine schöne, besondere Szene, das sehe ich auch so, ja.
Sehr schön, vielen Dank, Boxi, dass du uns das nochmal als Nicht-Hannoveraner erklärt hast. Quaki 69 schreibt, der FC Saarbrücken bekommt von mir den Man of the Match für den Einzug ins Pokal-Viertelfinale. Wer einmal im Ausweichstadion in Völklingen war, weiß, wie dringend der Verein etwas Erfolg gebrauchen kann.
Ja,
das Stadion, also das, was ich gesehen habe, ich dachte, das wäre deren Stadion, aber das war alles andere als toll. Aber naja, vielleicht, also... Das ist nochmal ein ganz guter Hinweis. Für die Saarbrücker ist das natürlich auch ein richtig schönes Geld jetzt, ne? Das ist klar.
Ja, das stimmt. So, der Büchermaxe hat geschrieben, Man of the Match an Peter Bosch für die gute Leistung seines Teams gegen den BVB.
Ja, da kann man ja nichts weiter zu sagen. Das stimmt. Brownie sagt, Man of the Match für Eintracht Frankfurt. Da zeigt die Formkurve ja wieder nach oben.
Ja, definitiv. Definitiv bin mal gespannt, ob sie die beibehalten können. Dann geht international vielleicht doch noch was. So, Rocco schreibt, Alfonso Davies, wer was anderes sagt, hat den Fußball nie geliebt. Okay, der hat auch schon die Bayern-Brille auf, das sieht man im Avatar. Ne? So.
Schwalbecker schreibt, Man of the Match an den BVB und an Bayer Leverkusen für das klasse Fußballspiel am Samstagabend.
Ja, scheiße, ich hab's nicht gesehen. Okay, deswegen mache ich schnell weiter. Mittelstürmer 1887, Man of the Match geht an Lukas Hinterseher. Mit den zwei Toren hat er meinem HSV an die Tabellenspitze katapultiert, auch wenn es erstmal nur für 24 Stunden war. Ja. Naja, wobei eigentlich müsst ihr euch ja bei dem Karlsruher bedanken. Ne? Ich habe die Zusammenfassung gesehen und fand halt auch, dass Karlsruhe da lange mitgehalten hat.
Ja.
Und dann ist die Szene eine richtig brenzliche geklärt und dann macht er da so ein rutscht ihm das Ding über den Spann und er macht so eine Bogenlampe und Ja. Schlimmer geht's nimmer. Also der träumt da auch heute Nacht noch von. Ey,
das war der gleiche Spieler, der in der ersten Halbzeit alleine vor unserem Torwart aufgetaucht ist und den Ball nicht über die Linie gedrückt hat. Das war nicht sein Tag. Aber gut, okay. Wollen wir jetzt nicht zu sehr in der zweiten Liga rumschwimmen. Gucken wir lieber, was der liebe Gott macht. Oder genauer gesagt Jesus. Denn Jesus hat uns auch geschrieben. Und der sagt, sein Man of the Match geht an Alfonso die Rakete Davies. Was wurde gelacht, als man ihn aus der Major League Soccer holte? Mittlerweile nicht mehr aus der Münchner Startelf wegzudenken. Auch junge Talente können es bei den Bayern packen, wenn die Qualität und Leistung stimmen.
So, und Markus sagt, Man of the Match an Leverkusen dafür, dass sie mit einer tollen Willensleistung das Spiel gegen Dortmund nochmal umgebogen haben.
Olli Baba, Man of the Match geht für mich an die jungen Wilden in Schwarz-Gelb. Haaland, Sancho, Hakimi und jetzt auch noch Reyna. Die machen schon Spaß. Hätten wir diese Qualität doch nur durch hinten.
Ja, ein klarer Dortmund-Fan, das hört man da raus. So, und der Fohlenstreichler. Man of the Match geht eindeutig an die SGE. Zweimal die Bullen in die Jauche geworfen. Respekt und Dank von Fußball Deutschland. Also auch ein klarer Frankfurt-Fan. So. Oder er fand das halt gut, dass sie zweimal gegen Leipzig gewonnen haben. Ja.
Paparazzo Orange sagt, ich nominiere den Man of the Match für Max Dinkelaker und seinen wunderbaren Text bei elffreunde.de. Und dann hat er einen Text verlinkt, der heißt Applaus, Fragezeichen. Heute steigt das Topspiel der Bundesliga, Erster gegen Zweiter B, Bayern gegen RB. Und dann der Link halt für die Elffreunde-Redaktion. Ich habe da jetzt nicht raufgeklickt, aber wir kennen natürlich auch alle. Also ich bin ein ganz großer Elffreunde-Fan. Ich habe auch die Elffreunde-Dauerkarte und natürlich deren Live-Ticker ist auch super. Also, ich habe diesen Text jetzt zwar nicht gelesen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der super war.
Okay. Ja, ein Text ist auch, glaube ich, zu schwierig jetzt. Dann gehe ich weiter. Komisch, ich darf genau die vorlesen, die es mit meinem Verein halten. Göteborger, herzlich gegrüßt, schreibt Man of the Match an, Vereinsbrille auf. Linden Mayner, in den letzten Wochen schon einer der wenigen Lichtblicke in einem schwachen Team und jetzt gegen Fürth mit seinen 3 Assists der Matchwinner. Ja.
Und Dr. Evil ist derjenige, der es auch geschrieben hat. Und der schreibt, Man of the Match an die Schiedsrichter. Jedes Wochenende müssen die sich diese Rudelbildung der Spieler gefallen lassen. Ich hätte irgendwann einfach allen rot gezeigt. Respekt für deren Nerven. Ja, haben wir ja auch schon gerade in dieser Folge diskutiert. Lieber Broxy, war dein Man of the Match denn dabei?
Nee.
Na. Also, du wusstest nicht so genau. Also, keiner überzeugen können, auch nicht unser schwedischer Zuhörer Göteborger, gar keiner.
Ja, nein, das finde ich jetzt zu billig. Dafür spielt 96 auch viel zu schlecht, als dass man ein Highland jetzt nutzt, um da mal einen zum Man of the Match zu machen. Dafür gehe ich mit meinem Verein immer noch, wie sagt man das? Also da bin ich viel zu unzufrieden, als dass ich denen irgendwas an Jubelei gönnen würde.
Na, dann hau mal raus jetzt.
Nein, ich finde einfach, um den Typen gab es einen riesen Gezerre und ich kannte den gar nicht. Dann hat ihn Dortmund gekriegt und du denkst dir so, ja, na, schauen wir mal, ob der so doll ist. Und dann trifft er in seinen ersten, 3 Spielen immer doppelt und ich finde, das ist schon eine starke Leistung und eben gerade, weil er das jetzt schon länger zeigt, auch wenn er jetzt in dem torreichen Spiel nicht getroffen hat, muss der Haaland, finde ich, schon mal berechtigt den Man of the Match kriegen, weil das war ein Einstand, besser kannst du es auch nicht machen.
Ne? Der hat ihn jetzt schon zum dritten Mal bekommen in dieser Saison.
Echt?
Ja, ich hatte den auch schon gegeben und die Community hat den auch schon gegeben. Ich habe doch die letzte Folge, habe ich doch ganz alleine aufgenommen.
Huch, ja, hat der Broxy mal wieder nicht aufgepasst.
Nee, macht ja nichts.
Na schön, dann
aber du hast ja recht. Ist ja
trotzdem alles einer Meinung.
Ja, genau.
Er kriegt ihn halt von mir verspätet.
Ja, sehr gut. Und von mir bekommt den Man of the Match Bernd Hoffmann, Vorsitzender beim Hamburger Sportverein. Ihr wisst alle, dass der HSV, glaube ich, der Verein ist mit den meisten Strafen bezüglich Pyrotechnik. Und dann statt sich das immer wieder anzugucken und immer wieder zu mahnen, hat halt Bernd Hoffmann angefangen, mal diesen langen Weg zu gehen. Um mit der DFB und auch mit der Politik zu sprechen, gibt es nicht Möglichkeiten, diese Pyro irgendwie zu legalisieren. Und das ist natürlich sehr schwer. Und ob das je kommen wird, weiß man nicht. Aber jetzt beim Heimspiel des Hamburger Sportvereins, das war das erste Spiel in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, wo erlaubte, legale Pyro gezündet werden konnte. Und die Fans haben das natürlich für uns HSVer ganz schön gemacht mit schwarz-weiß-blauem Rauch. Zum Einlaufen, das sah alles ganz gut aus und zum Glück auch, dass die HSV-Fans sich fair benommen haben und nicht noch weiter dann gezündelt haben, illegal, sondern es ist bei dem Spiel wirklich nur bei diesem legalen Pyros geblieben und das war stimmungsvoll, das war gut. Ich habe schon im Nur der HSV-Podcast gesagt, mir war es nicht genug. Also ihr wisst alle, ich bin jetzt gar nicht so ein Pyro-Fan, aber nur zum Einlaufen, naja, also die, ich sag mal, die Pyro abbrennen, die machen das ja auch aus einer gewissen Emotion heraus. Keine Ahnung, wenn du 1-0 in Führung gehst oder irgend sowas passiert. Da hätte ich jetzt gedacht, dass man auch darauf eine Antwort hat. Das hatte man jetzt nicht. Aber es ist ein Beginn. Und da muss man auch sagen, alle, die immer wieder scheiß DFB rufen, können das auch weiterhin rufen, wenn sie da der Meinung sind. Aber auch da muss man mal sagen, gut vom DFB und gut auch von den Innenministern, dass sie sich mal zu diesem Experiment haben überreden lassen. Und deswegen glaube ich auch von vielen Nicht-HSV-Fans, glaube ich, gebührt dann auch ein Dank an Bernd Hoffmann, der das maßgeblich angeschoben hat.
Ja, gutes Thema, weil es ja eben auch so ein heißes ist, sich das zu trauen, weil es ist ja schon interessant, ne? Irgendwie finde ich, merkt man ja dann schon, dass die Fanszene sich da sehr gut kennt und es hätte ja auch schief gehen können. Es hätte ja auch nur ein Arschloch geben müssen, der sagt, das ist mir alles Latte, ich bin hier der Randale-Bruder und zünde irgendwann eins und schmeiß das aufs Spielfeld und schon wäre das ganze Ding den Bach runtergegangen. Ne?
Richtig,
also
richtig.
Das ist ja auch ein Beweis, dass wenn man eben sagt, kommt, erlaubt uns das zu den und den Bedingungen, dann benehmen wir uns auch, ja, dann könnte man doch auch diesen Weg weitergehen. Und deswegen finde ich das halt ganz wichtig, dass das so positiv funktioniert hat. Ne?
Ja.
Und weil es geht ja auch nur darum, dass das Pyros verboten werden, weil eben damit nicht fachgerecht umgegangen wird, wenn sie eben halt aufs Spielfeld geschmissen werden oder in Gästeblöcke oder sonst was.
Ne? Ja, ich finde es aber auch sonst, das war jetzt in dem Spiel nicht so, aber vielleicht hatten wir auch einfach wettertechnisch Glück. Aber ich finde Pyro manchmal einfach auch doof, weil du dann Teile des Spielfelds nicht gut siehst.
Ja, und gut, das stimmt natürlich auch.
Dann denke ich, da sind 50.000 Leute im Stadion und jetzt freuen sich da 300 oder so. Und die anderen 49.700 sagen Scheiße. So, und dann weiß ich nicht, ob ich das dann wirklich so toll finde. Aber gut, das Fass wollen wir jetzt hier nicht aufmachen. Broxy, ich finde, das war eine richtig gute Reingemacht-Folge. Ja, ich hatte großen Spaß, mit dir wieder über den Fußball zu sprechen. Du bist immer noch mein Wunschgast hier im Podcast-Studio live neben mir sitzend.
Ja, das soll ja auch so sein.
Aber wir haben bewiesen, es geht auch so. Also es kann auch die eine oder andere Folge so geben. Das war, glaube ich, auch technisch.
Das sollte uns auf jeden Fall zusichern, dass wir weiterhin regelmäßig erscheinen, weil wir halt dann diese Option nutzen werden, wenn uns nichts anderes übrig bleibt.
Ja. Genau. So, damit sind wir am Ende nach fast 1,5 Stunden, also irgendwie ohne, dass wir das wollen oder absprechen. Irgendwie, wir schaffen das immer nach gut 90 Minuten, schaffen wir das. Wie so ein Fußballspiel. Hat sich irgendwie auch bei uns, da sind wir beiden auch schon so alt, ne? Hat sich da irgendwie auch schon so eingebürgert. Also, wer noch etwas über Fußball hören will, der hört jetzt hier nichts mehr. Ihr könnt ausschalten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wünsche euch eine schöne Zeit und ich hoffe, wir melden uns in 14 Tagen wieder. Verfolgt unseren Twitter-Account reingemachtpod, denn da informieren wir, wenn es eine neue Folge gibt und da rufen wir auch zu den Karten auf. Aber für alle die jetzt noch dranbleiben wollen, gibt es jetzt noch zwei Hidden-Track-Themen. Über eins haben wir beide schon im Vorfeld gesprochen, eins noch gar nicht, Broxy. Und darüber will ich auch mal ganz schnell sprechen, weil ich glaube, du hast das gar nicht so verfolgt bei dir, weil du ja bei Twitter nicht so aktiv bist. Wir wurden unglaublich gelobt nach der letzten Folge, die wir beide aufgenommen haben, weil wir auch über Football und über Baseball gesprochen haben. Und da haben sehr viele gesagt, ey, das könnt ihr bitte sofort aufnehmen, euer Portfolio, dass ihr auch über amerikanische Sportarten sprecht. Und da habe ich dann in der letzten Folge, die ich alleine aufgenommen habe, habe ich dann gesagt, also wir sprechen gerne über Football, wenn ihr das wollt. Ich spreche auch gerne über Baseball, wenn ihr das wirklich wollt. Aber oft kam natürlich NBA, das gucken anscheinend relativ viele Hörer von uns auch. Da habe ich gesagt, das verfolgen wir beide gar nicht und Eishockey verfolgen wir auch nicht. Also wir können gar nicht über amerikanische Sportarten so viel sprechen. War das richtig von mir oder bist du doch ein verkappter NBA-Fan oder verfolgst die NHL?
Nein. Also ich hätte auch gesagt, und zu Baseball kann ich ja auch nichts sagen.
Nee, da kannst du auch nichts sagen.
Ich habe diese Saison natürlich, also ich gucke gerne Football, mein Sohn spielt Football und guckt mit mir dann auch gerne. Das hat mich jetzt im Football auch wieder voll reanimiert und diese Saison war ja auch mein Verein sehr gut dabei. Aber ich finde auch, reingemacht ist reingemacht und ist Fußball und so gelegentlich da was reinstreuen, machen wir ja auch immer, aber jetzt so eine feste Kategorie US-Sports da einzutüten, könnten wir auch nicht bespielen, weil eben NBA, NHL geht nicht.
Aber ich finde es halt super, wenn irgendwas passiert im American Football, wenn die Saison dann wieder losgeht, ist ja jetzt gerade erst beendet, und du sagst, Mensch, Hobbs, über das Thema, glaube ich, würde ich gerne mal informieren, da würde ich gerne meine Meinung loswerden. Oder jetzt geht ja Ende Februar, Anfang März das Springtraining los im Baseball und Ende März, Anfang April dann auch die Saison. Wenn irgendetwas beim Baseball passiert, wo ich sage, darüber würde ich gerne mal informieren, dann können wir das ja am Anfang jeder Reingemacht-Folge sagen, dass wir ganz zum Schluss über Baseball oder über Football sprechen. Und dann weiß jeder Bescheid und dann machen wir das genauso.
Ich sag mal, deine Story war ja auch der Hammer. Also wenn ich jetzt mich gleich wieder erinnere, da schüttel ich so den Kopf und denk mir, alter Schwede, ja, ich meine, das war ja auch eine sportliche Weltsensation im negativen Sinne. Ne?
Also das stimmt.
Ja. Naja, das auf jeden Fall. Das musste man auch erwähnen, oder?
Ja, also. Ich werde da jetzt nicht sagen, wie da der aktuelle Stand ist. Wenn irgendetwas ist, wo ich sage, das ist vielleicht auch für Nicht-Baseballer oder für Nicht-American-Football-Zuschauer auch mal relevant oder interessant, dann können wir das ja reinhauen, aber nicht als feste Größe.
Ja, genau.
Gut, und das Zweite, das haben wir ja schon am Anfang angekündigt, wir beide...
das kleine Kind freut sich.
Wir beide werden...
30 genau, Jahre jünger.
Genau, wir beide werden jetzt gleich hier den Podcast beenden und dann schalten wir beide unsere PlayStation an. Ich in Hamburg, du in Lüneburg. Und du hast dir tatsächlich PUBG gekauft.
Ja, weil ich mit meinem lieben Hobbs zocken will. Ja, auch regelmäßiger.
Ja, großartig. Also du bist da, ich meine, du kennst das Spiel ja, du hast es auch schon ein bisschen gespielt, aber du kennst es nicht so richtig gut. Ich werde dich da einführen in das Spiel und das passt auch perfekt, weil ich ja mit meinen Best-Ager-Gamer-Freunden relativ häufig Player-Unknowns-Battleground spiele auf Konsolen. Das ist ja eigentlich ein PC-Spiel, also die allermeisten zocken das auf dem PC, aber auf einer Konsole lässt sich das auch gut spielen, das lässt sich halt anders spielen. Und weil das so ein geiles Spiel ist, schon seit 2-3 Jahren für uns, und weil wir das so regelmäßig spielen, habe ich jetzt mit einem Freund von den Best-Ager-Gamern tatsächlich einen neuen Podcast aufgenommen. Und es ist, wir glauben, es ist der erste Podcast in deutscher Sprache nur für das Spiel PlayerUnknown's Battlegrounds. Ja, nur für PUBG. Obwohl der Hype von diesen ganzen Battle-Royale-Shootern weltweit so ein bisschen rückläufig ist. Wir starten jetzt mit diesem neuen Podcast. Der Podcast heißt Urlaub auf Miramar. Und wenn es da draußen von euch welche gibt, die gerne PUBG spielen oder die gerne mal so einen Podcast hören wollen, dann tut uns bitte den Gefallen, hört euch das mal an, weil das ist wirklich ungewöhnlich. Ja, das bringt total Bock. Und wir beide jetzt gleich gemeinsam auf Inseln springen, das ist super. Und das werde ich auch live streamen. Das werden jetzt natürlich unsere Hörer des Podcastes, diese Information bringt denen nichts, weil die ja den Podcast erst hören. Da ist unser Stream ja schon lange gelaufen. Aber ich werde ihn auch archivieren auf meinem YouTube-Kanal. Das heißt, den Link packe ich hier in die Shownotes. Sowohl den Link des Podcastes, auch von unserem Stream, den wir gleich aufnehmen. Und dann könnt ihr im Nachhinein sehen, wie Hobbs und Boxy PUBG spielen. Yeah!
Ja. Ja, erhofft euch nicht zu viel. Ich bin ein Blindgänger, ne? Aber
ey, und ich bin auch nicht.
Ist eine, ach nein, Gott, du bringst mir ja schon bei.
Nein, ich kann das, ich liebe das Spiel, aber ich kann es ja gar nicht gut, weil ich nicht schießen kann. Ich bin mittlerweile ganz gut taktisch.
Na, aber wir beiden zusammen sind unschlagbar. Also.
Na gut, das werden wir uns angucken und ihr seid mit dabei. Boxi, war schön. Vielen Dank für die Aufnahme. Wir treffen uns gleich auf Miramar und euch allen da draußen wünschen wir eine schöne Zeit und ich hoffe, bis zur nächsten Folge. Dankeschön und tschüss aus Hamburg.
Tschüss.